Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts von JWD, heute mit dem Thema Sprachassistenzsysteme. Mein Name ist Christian Richter.
Und ich bin Cornelia Brückner. Wir arbeiten beide als Referentin für Medienbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Ja, Cornelia, diesmal geht es also um Sprachassistenzsysteme. Hilf uns doch mal, was genau ist das denn eigentlich?
Naja, Christian, Sprachassistenzsysteme sind die Systeme, die uns helfen, mit den Computern zu sprechen. Also zum Beispiel eben Siri, Alexa oder OK Google.
Ja, wie sieht es bei dir aus? Nutzt du diese Dinge in deinem privaten oder beruflichen Umfeld?
Also ich muss ehrlich sagen, nicht so sehr. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, mit Siri zu sprechen, ein paar Witze zu machen, aber es war nicht so ergiebig.
Ich frage mich gerade, ob Siri einfach deinen Humor nicht geteilt hat. Also ob lag es an Siri, lag es an deinen Witzen.
Es könnte an meinen Witzen gelegen haben.
Genau. Ja, ich benutze diese Sprachassistenzsysteme gerne im Auto. Wenn ich Auto fahre, dann helfen sie mir, dass ich meine Ziele zum Beispiel ins Navigationssystem eingeben kann, ohne dass ich dazu die Hände benutzen kann. Ich kann aber auch während der Fahrt über die Sprachsteuerung zum Beispiel Nachrichten beantworten, die ich erhalte. Da finde ich es tatsächlich sehr hilfreich. Aber es soll gar nicht darum gehen, welche Erfahrung wir damit haben, sondern wir haben ja auch heute wieder einen sehr kompetenten Gast dafür. Mit wem sprechen wir denn?
Ja, Christian, wir reden darüber mit Dr. Maike Petzel-Brüßmann, die ja keine Unbekannte ist. Sie hat schon einmal eine Videolektüre zum Thema Sprachassistenzsysteme aufgenommen und sie ist deshalb eine Expertin für dieses Thema, weil sie als Wissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Universität Potsdam im Bereich Linguistik und speziell dort am Lehrstuhl für Computerlinguistik arbeitet. Und dieses Video hat uns so gut gefallen, dass wir über einige Themen mit ihr noch einmal ein bisschen vertiefter sprechen wollten.
Ja, und dieses Video ist auch nach wie vor und weiterhin natürlich auf der JWD-Plattform anzusehen und wir empfehlen das tatsächlich sehr.
Maike ist im Prinzip eine Wissenschaftlerin, man kann sagen mit Leidenschaft. Sie hat eine sehr große Faszination für Roboter und ihr großes Thema ist tatsächlich diese Kommunikation mit den Robotern bzw. mit den Maschinen. Das ist auch ihr Forschungsthema. Und das Lustige ist, dass sie in ihrer Freizeit nicht mit den Maschinen spricht, sondern mit ihnen Fußball spielt.
Das ist tatsächlich ein sehr lustiges Hobby und auch witzig anzusehen. In der Videolecture, die sie für uns gestaltet hat, geht es ja vor allem darum, erst einmal zu erläutern, wie diese Sprachassistenzsysteme funktionieren und auf welchen Programmierungen sie beruhen. Wir möchten nun vor allem mal gemeinsam überlegen, wie können wir diese Themen eigentlich im Unterricht aufgreifen. Und zwar nicht nur im Informatikunterricht, sondern auch in anderen Fächern, vielleicht im Deutschunterricht, im Mathematikunterricht oder sogar im Kunstunterricht.
Und wir wollen natürlich auch wissen, was es überhaupt eigentlich heißt, mit Maschinen zu sprechen. Also wie reden wir denn mit einer Maschine? Reden wir da als Mensch mit einer Maschine oder haben wir vielleicht auch so eine bestimmte Sprache, die schon auf die Maschinen zugeschnitten ist? Und wenn die Maschinen andererseits wiederum lernen, wie man so sagt, dann ist ja auch die Frage dahinter, mit welchen Datensystemen tun sie das eigentlich überhaupt?
Und wir merken schon, dass wir uns hier ganz dicht auf der Grenze zwischen Algorithmen und künstlicher Intelligenz bewegen.
Genau, und das war auch so eine Frage, die uns natürlich auch über die Reihe hinweg beschäftigt, nämlich was ist der Unterschied, was ist das Verhältnis zwischen künstlicher Intelligenz und Algorithmen? Wie hängen diese beiden Dinge eigentlich miteinander zusammen und wie unterscheiden sie sich auch?
Und sie wird uns außerdem auch noch verraten, warum sie, obwohl sie so sehr mit diesem Thema beschäftigt ist, keine eigenes Google-System oder keine eigene Alexa zu Hause hat. Und sie wird uns auch darüber berichten, wie dicht wir eigentlich vor der Übernahme der Weltherrschaft durch die Maschinen stehen. Das Gespräch mit Maike haben wir vor ein paar Tagen geführt.
Hallo Maike, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns den Podcast zu machen. Wir kennen dich ja schon aus der Videolecture zum Thema der Sprachassistenten und die hat uns ehrlich gesagt so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, noch weiter mit dir zusammenzuarbeiten und naja, der Podcast heute ist der erste Schritt dazu.
Ja, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Die erste Frage, die ich dir stellen wollte, also ich wollte dich fragen, wie du überhaupt zu diesem Thema Sprachassistenten gekommen bist. Du hast ja Informatik studiert, bist jetzt an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Computerlinguistik. Und ja, Maike, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Computerlinguistik gekommen?
Genau, also tatsächlich war so die Faszination für die Robotik, das habe ich ja auch ein bisschen angeschnitten in der Videolecture, die war tatsächlich zuerst da, hat mich sogar schon ins Informatikstudium gebracht, war so die Faszination für Robotik und diese, ja, sowas richtig physisch, körperliches vor sich zu haben. Und ich habe da ganz viel mit so Programmierung gemacht, von Roboterlaufen beibringen und solche Sachen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich es total schade finde, wie unzugänglich solche Systeme für ja Nicht-InformatikerInnen sind, sage ich mal. Ja, also Leute, die jetzt nicht wissen, wie man sowas programmiert. Und dass die jetzt, wenn ich so ein Kind habe, dem ich einen Roboter zeige, dass das Kind nicht einfach sagen kann, ja, aber lauf doch mal nach links. Und dann läuft der Roboter nach links, weil er es einfach nicht versteht. Und dann habe ich tatsächlich eine Veranstaltung zu Dialogsystemen gemacht. Und damals waren ja Dialogsysteme mit Computern noch so sehr kommandogesteuert, wenn man Glück hatte, ob das dann überhaupt verstanden wurde. Und da dachte ich so, das zu verbinden, das wäre doch eigentlich toll. Also so Robotern beizubringen, sowas verstehen zu können, im Idealfall noch nicht nur so ein Kommando wie geh nach links verstehen zu können, sondern auch noch wirklich einen richtigen Dialog zu haben mit so einem Roboter. Und gerade so auf die Zukunft gerichtet, ist das schon was ich mir total gut vorstellen kann. Dass wir einfach irgendwann wirklich so einen kleinen Roboter im Haus haben, der bestimmte Dinge für uns macht und mit dem dann auch jede und jeder sich unterhalten können sollte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bis dahin dauert's aber noch ein bisschen. Wie sieht's denn aktuell bei dir aus? Benutzt du eigentlich so Sprachassistenten? Hast du einen Assistenten bei dir zu Hause?
Tatsächlich nicht, nee. Also aus Datenschutzgründen, die ich ja auch angesprochen habe, habe ich bei mir weder ein Google Home noch eine Amazon Alexa. Ich arbeite aber tatsächlich gerade dran, mir selber so ein bisschen so ein Open-Source-System zusammenzubasteln, weil ich schon die Vorteile davon sehe, sowas wie Musiksteuerung oder auch so ein bisschen Smart-Home-Sachen, irgendwie die Heizung regeln oder so, finde ich schon ganz spannend. Also ich bastel mir da gerade ein bisschen selber was zusammen, aber da gibt es tatsächlich noch keine gute Lösung, was ich auch sehr schade finde, so abseits von den großen amerikanischen Unternehmen, sage ich mal, gibt es aber noch keine schöne Lösung, die man sich auch so gut selber zusammenbauen kann.
Ja, und ein Punkt, der uns aufgefallen ist in deiner Videolecture, ist, dass du über Algorithmen und künstliche Intelligenz gesprochen hast. Und das sind ja dann doch irgendwie zwei sehr verschiedene Sachen. Also vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Algorithmus und künstlicher Intelligenz?
Ja, voll eine gute Frage tatsächlich. Also ein Algorithmus ist erstmal, würde ich sagen, jede Art von Handlungsanweisung sozusagen, die ich dem Computer gebe. Also wenn ich will, dass mein Computer oder Roboter oder Sprachassistenzsystem irgendwas tut, dann muss ich dem konkrete Handlungsanweisungen geben im Sinne von Programmierzeilen. Und ein Algorithmus kann im allersimpelsten Fall das typische Hello World Programm, ja, also ich sage einfach nur, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann schreib doch mal irgendwie Hello World auf meinen Bildschirm. Das ist der simpelste Algorithmus. Und dann kann ich den immer komplexer machen und kann sagen, naja, ich kann jetzt irgendwie da was eingeben in diesen Algorithmus und dann kann der mir zum Beispiel zwei Zahlen addieren. Und im Grunde ist künstliche Intelligenz auch nur ein viel, viel, viel komplexerer Algorithmus, der dann vielleicht nicht nur einen Eingabewert hat, sondern wenn wir uns über so natürlich-sprachliche Systeme das anschauen, hat er vielleicht ein paar Millionen Eingabedaten, die da eingelesen werden. Und intern passieren dann natürlich noch ganz viele Sachen mehr als einfache Additionen. Aber im Grunde ist es trotzdem das Gleiche, wie dass diese Daten in irgendeiner Form verarbeitet werden, zusammengefügt werden, statistische Berechnungen darauf gemacht werden. Aber im Grunde ist es nichts anderes als der ganz simple Algorithmus, erstmal vom Grundsystem so, einfach nur in ja einer viel komplexeren Form, die sich teilweise nochmal wieder runterbrechen lässt und manchmal eben auch einfach tatsächlich nicht. Wenn wir so von diesem Deep Learning reden, dann sind das ja einfach so große maschinelle Lernprogramme, die sich selber gar nicht mehr in Unterprogramme so unterteilen lassen. Aber ganz oft, wie ich es in der Videolecture auch gesagt habe, kann man eben sagen, naja, das Verstehen ist was Unterschiedliches, wie das die Sprachausgabe zum Beispiel.
Also ich habe mal gelesen, dass der wesentliche Unterschied ist, dass Algorithmen entscheidungsbasiert agieren und also künstliche Intelligenz eher sozusagen musterbasiert. Würdest du das auch so sehen?
Genau, also ich würde sagen, auch unter maschinellem Lernen, oder künstlicher Intelligenz, können wir ja ganz viele verschiedene Sachen verstehen. Also eigentlich ist auch das ja erstmal nur stochastische Prozesse, die da drin ablaufen. Und die können auch wieder ganz simpel ablaufen. Und na klar, wenn ich jetzt irgendwie so eine Gruppe von Daten eingebe, sage ich mal, dann könnte ich entweder selber so einen Entscheidungsbaum, nennt man das ja oft, kann ich selber eingeben. Also ich kann selber die Regeln definieren. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich will klassifizieren, wenn ich was sage, ist es eine Frage oder ist es keine Frage? Ja, woran sehen wir, ob was eine Frage ist? Also ich kann zum Beispiel sagen, ist das so oder das ist so? Woran erkennt man jetzt, dass es erst eine Frage war? Naja, ich bin irgendwie mit der Stimme hochgegangen am Ende und durch die Satzstruktur. Jetzt kann ich dem Computer das genauso eingeben und sagen, naja, guck doch mal an, wie so diese Stimmmelodie aussieht. Geht die am Ende hoch im Vergleich zum Rest des Satzes, dann ist es wahrscheinlich eine Frage. Guck dir die Grammatikstruktur an. Das wäre sozusagen eine einfache Regel, die ich einbauen könnte. Und ich kann aber auch jetzt einem System sagen, hier sind 5000 Daten, die klassifiziert sind, schon nach Frage oder keine Frage. Lern doch mal oder such doch mal die Unterschiede selber sozusagen. Genau, und das sind eben Sachen, die bei so simplen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, simplen Problemen, nimmt es sich im Grunde nichts, weil wir die Antwort schon kennen sozusagen auf die Frage, was ist eine Frage und was ist keine Frage. Das können wir dem Computer einfach beibringen. Aber umso komplexer das Ganze wird, desto mehr sind wir darauf angewiesen, dass der Computer es dann auch selber lernen kann.
Und ja, und dann sagst du in der Videolecture den Satz, manchmal wissen wir gar nicht, was der Computer da so lernt. Also das klingt das nicht eigentlich ganz schön unheimlich?
Ja, total. Und es kann zu ganz positiven Sachen führen, wie in der Medizin, wo es inzwischen so sein kann, dass wir maschinelle Lernprogramme haben, die zum Beispiel Krebs besser erkennen können oder besser prescreenen können, als Menschen das können, weil die vermutlich bestimmte Kleinstveränderungen oder so im Gewebe erkennen können, die jetzt fürs menschliche Auge noch nicht so einfach ersichtlich sind. Aber trotzdem ist es natürlich auch teilweise ja schon bedenkenswert zumindest mal, wenn wir überhaupt nicht mehr wissen, was und warum unser System eigentlich tut. Und das ist ja auch gerade so eine riesige Forschungsfrage im Bereich maschinelles Lernen tatsächlich, ist diese Erklärbarkeit, also wo es wirklich darum geht zu sagen, ich will nicht nur mal ein System bauen, was mir irgendwie sagen kann, es ist eine Frage oder es ist keine Frage, sondern die mir auch in irgendeiner Form sagen kann, wie habe ich denn das gelernt und worauf basiere ich das Ganze?
Ich muss dich das jetzt einfach fragen und ganz ehrlich, wie kurz stehen wir davor, dass die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen werden?
Ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt tatsächlich. Und trotzdem ist es tatsächlich, finde ich, ganz wichtig, sich diese Frage auch zu stellen. Weil diese ganze Idee von, wir versuchen irgendwie komplexe maschinelle Lernprogramme zu bauen, die im Prinzip irgendwann, ja, das menschliche Intelligenzlevel erreichen, das ist ja oft das Ziel. Aber bei einigen WissenschaftlerInnen ist das Ziel auch, eine Superintelligenz zu bauen, also über das menschliche Level Intelligenz hinauszukommen. Ich finde schon, dann sollte man sich auch mal so die ethischen, philosophischen Fragen, die dahinter stehen, schon deutlich frühzeitiger stellen, als man dann technisch an dem Punkt angekommen ist. Also noch haben wir Zeit, aber es ist schon ganz wichtig, sich damit auch wirklich zu beschäftigen, glaube ich.
Ja, Superintelligenz. Ich wäre ja manchmal schon zufrieden, wenn es auch gewöhnliche Intelligenz überall geben würde. Aber davon abgesehen, könntest du dir vorstellen, dass man diese Themen, die du gerade beschrieben hast, also wie Algorithmen verstehen, wie aber auch diese künstliche Intelligenz funktioniert, kannst du dir vorstellen, das auch im Unterricht zu besprechen? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Ja, total. Also das Thema von dieser Superintelligenz zum Beispiel ist was ich total im Philosophieunterricht oder Ethikunterricht sehen könnte. Einfach weil die Fragestellung, naja, wenn wir jetzt irgendwas haben, was übermenschliche Intelligenz hat und wir haben ganz viele Probleme auf der Welt, wie zum Beispiel den Klimawandel, die Menschheit und den Planeten bedroht. Wir sagen jetzt, diese Superintelligenz löst das mal für uns. Was passiert, wenn die sich entscheidet, dass dafür ein Teil der Menschheit eben sterben muss, weil wir die Population reduzieren müssen. Solche Fragestellungen, finde ich, das sind ja wirklich ethische Dilemma, die man, finde ich, total gut auch thematisieren kann. Und die sehe ich total zum Beispiel in sowas wie Philosophie- oder Ethikunterricht. Und wenn es um sowas wie Algorithmen verstehen geht, da finde ich tatsächlich, kann man auch super Mathematikunterricht ansetzen, weil man hat ja im Mathematikunterricht auch Stochastik und im Grunde sind so maschinelle Lernprozesse basieren alle auf stochastischen Modellen. Und tatsächlich, die simpelsten basieren auf Schulmathematik, tatsächlich. Also sowas wie, was ich angesprochen habe, wie wenn ich mir jetzt so ein Lexikon angucke oder einen Zeitungsartikel angucke und frage, hier ist das erste Wort, was ist das wahrscheinlichste zweite Wort? Das kann ich mit Schulmathematik und Wahrscheinlichkeitsverteilung tatsächlich berechnen. Und sich sowas anzugucken, finde ich auch ein total anschauliches Beispiel tatsächlich. Und im Grunde ist das, was die Programme heute machen, nichts anderes. Natürlich nochmal teilweise mit ein bisschen höherer Mathematik, um das Ganze zu präzisieren. Aber im Grunde die Grundfunktionalität ist genau die gleiche.
Ja, wenn du das so sagst, dann muss ich sofort wieder an die Videolecture denken. Darin sprichst du ja auch darüber, wie unterschiedlich man so Sätze formulieren kann. Du hast ja dieses Beispiel mit dem Wetter, dass man eben auch diese simple Frage, wie das Wetter morgen wird, dass man die ja sehr, sehr unterschiedlich formulieren kann. Also ich kann fragen, ob ich vielleicht morgen einen Regenschirm brauche oder ob es morgen schneien wird. Das sind ja solche Ja-Nein-Fragen, was das sozusagen mit der Antwort eigentlich macht. Und beim Ansehen des Videos ist mir nochmal ganz klar geworden, wie sensibel man auf die eigene Sprache achten muss oder achten kann und was es da für Facetten gibt, wie unterschiedlich dann auch das Ergebnis aussieht. Und da habe ich sofort gedacht, das wäre doch eigentlich ein guter Anlass, um das im Deutschunterricht oder vielleicht auch im Sprachunterricht insgesamt zu benutzen, um halt über das eigene Sprachverhalten zu reflektieren und auf ja diese Feinheiten in den Formulierungen sich mal genau anzusehen.
Ja, total. Genau, also sich erst überhaupt damit zu beschäftigen, wie reden wir eigentlich miteinander, auf wie viele Arten können wir die gleiche Frage stellen, aber auch eben teilweise gibt es bestimmte Fragestellungen, die schon Dinge implizieren. Also wenn ich frage, ist es heute sonnig, dann habe ich vielleicht schon irgendwie die Annahme darunter, dass es sonnig sein könnte. Wenn ich eine Ja-Nein-Frage stelle, dann gebe ich sozusagen ja keine dritte Option, die man auch noch auswählen könnte. Und eine offene Frage sozusagen lässt dann wiederum viel, viel mehr Antwortmöglichkeiten zu. Also sich damit zu beschäftigen, wie reichhaltig wirklich unsere Sprache ist und aber auch tatsächlich, was so unterschwellige Bedeutungen sind, die wir total simpel rauslesen können. Zwei Sätze, die total ähnlich klingen, können was total Unterschiedliches meinen. Das Standardbeispiel der Linguistik ist immer die Bank, auf der ich sitzen kann, weil sie draußen im Park steht und von der ich Geld abheben kann. Also solche Dinge, die, wo ich ganz klar sagen kann, na gut, wenn ich zur Bank gehe und Geld abhebe, dann meine ich vermutlich nicht die Parkbank, ist für einen Computer ja total schwer zu differenzieren. Und solche Sachen sich klar zu machen, ist tatsächlich ja auch total spannend.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin dabei zu überlegen, wie Sprachassistenzsysteme im Unterricht aufgegriffen werden können. Welche Fächer oder Themenbereiche siehst du da ganz im Speziellen eigentlich?
Ich glaube, eins, was total oft vergessen wird, ist Kunst. Mhm. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir in den technischen Bereichen haben wir oft ein total festgefahrenes Bild davon, wie so ein Roboter aussehen soll, wie er sich bewegen soll, wie er reden soll. Und ich habe oft das Gefühl, dass so eine künstlerische Herangehensweise viel freier und offener ist und oft Dinge gestalten kann, auch Dialoge gestalten kann, auch überhaupt vielleicht komplett neue Gestaltungsweisen von, wie sieht denn ein guter Dialog aus oder wie kann ich vielleicht auch einfach einen Smart Speaker gestalten, der jetzt einladender aussieht, der vielleicht kommunikativer wirkt oder so. Und ich glaube, da tatsächlich mal komplett sich freien Lauf zu lassen und einfach zu sagen, wie könntet ihr euch denn vorstellen, wie sowas aussieht und warum? Was sind die Funktionalitäten, die es haben muss? Das kann man ja vorbesprechen. Also, naja, gut, es muss irgendwie Sound aufnehmen. Irgendwo müssen wir also ein Mikrofon unterbringen. Solche Sachen kann man ja dann verbinden, dass es irgendwie auch so technische Sachen hat. Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, lasst doch mal euer Fantasie freien Lauf und überlegt doch mal, wie, wenn ihr jetzt nicht daran denkt, was ihr schon kennt, wie könnte man so ein zukünftiges Gerät, wie könnte man einen Dialog so gestalten? Das kann man auch total gut spielen. Das haben wir in der Uni tatsächlich mal gemacht und das war einer der besten, ja, Unterrichtseinheiten, die ich, glaube ich, je miterlebt und mitgestaltet habe, war wirklich dass die Studierenden angefangen haben, es auf Papier aufzuzeichnen. Und dann haben sie mit ganz einfachen Sachen, mit Pappmaché und Pappe, haben sie Prototypen gebaut und dann damit Dialoge simuliert. Also eine Person hat den Roboter bewegt sozusagen oder zwei Personen und die andere Person hat den menschlichen Interaktionspartner innen simuliert. Und so haben sie einfach dann Dialoge vorgeführt. Und das hat tatsächlich total viele neue Perspektiven auch auf das Thema eröffnet.
Ja, und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, indem man sich also damit auseinandersetzt, wird dieses Thema auch entmystifiziert, weil man ja erkennt, dass das alles irgendwie von Menschen gemacht ist und dass man dann eben auch darüber reflektieren kann, wie diese Geräte und diese Anwendung eigentlich funktionieren.
Ja, total. Und ganz aktuell glaube ich auch tatsächlich so der Politik- oder Gesellschaftsunterricht, weil da ja auch gerade ganz viel Spannendes passiert. Also was wir ja sehen ist, die Informatik oder das maschinelle Lernen ist so der Politik ein paar Jahre voraus. Also momentan ist es immer so, dass die Gesetze, die dazu gemacht werden, irgendwie so ein bisschen hinterherhinken und so anpassend dann sozusagen im Nachhinein gemacht werden. Aber gerade auf EU-Ebene zum Beispiel passiert gerade ganz viel, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, wo es eben auch darum geht, dass jetzt mal ja nach vorne schauen dazu, zu regulieren und eben genau zu sagen, okay, was sind denn mögliche Szenarien, die jetzt noch gar nicht möglich sind, aber vielleicht in der Zukunft möglich werden, wie können wir die vielleicht jetzt schon mal irgendwie regulieren und einschränken oder dafür sorgen eben, dass so eine künstliche Intelligenz keinen großen Schaden anrichtet, wie sieht es mit Überwachung aus, wer speichert diese Daten eigentlich, was bedeutet das, wenn die gespeichert werden, und ich glaube, da kann man auch nochmal so ein paar Sachen sich rausgreifen tatsächlich und sagen, naja, brauchen wir das eigentlich? Also warum ist es nicht okay, wenn meine Daten von ganz vielen Unternehmen gespeichert werden und ausgewertet werden und ich personalisierte Werbung für alles Mögliche bekomme? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Und warum möchte man das vielleicht regulieren können? Und wie kann man es eigentlich regulieren?
Ja, also hast du denn Antworten darauf? Was wären denn so für dich jetzt die Themen, wo du sagst, das müsste man eigentlich jetzt, obwohl das Szenario noch nicht da ist, vielleicht doch irgendwie schon bedenken?
Ich glaube tatsächlich, dass so dieses ganze Datenschutzthema tatsächlich eins ist, wo wir heute die ganzen Konsequenzen noch gar nicht absehen können. Weil noch, wir haben jetzt Unternehmen wie Google zum Beispiel, die ja schon aus sehr vielen Anwendungen Daten auch verknüpfen können und sich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild von NutzerInnen erstellen können. Noch sehen wir gar nicht so ganz die Auswirkungen davon, die das Ganze haben könnte in der Zukunft. Aber wenn wir uns mal überlegen, tatsächlich, dass sowas eingebaut werden könnte, wenn wir uns jetzt mal in den USA zum Beispiel angucken, dass da jetzt schon wieder in Frage gestellt wird, ob Eltern mit ihren Kindern über Themen wie Transgeschlechtlichkeit, Homosexualität reden können, ja, dann wird das da gerade eingeschränkt. Kann man jetzt Google dazu verpflichten, zum Beispiel Daten herauszugeben, ob sowas im Zuhause besprochen wird oder so? Garantiert sammelt Google darüber Daten, weil das natürlich vom User-Profil ganz, ganz spannend ist. Und das könnte eben dann dazu führen, dass plötzlich das Jugendamt vor der Tür steht. Und das sind momentan noch so Dystopien, die man manchmal so in Science Fiction liest. Aber ich fürchte, wenn wir uns damit heute nicht beschäftigen, dann könnten wir uns plötzlich zumindest teilweise in sowas wirklich wiederfinden und sich dazu überlegen, was sind eigentlich für uns als Gesellschaft Werte, die wir total hochhalten, und so eine Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung ist da, glaube ich, was. Dann bedeutet das eben auch, dass es bestimmte Dinge gibt, wo vielleicht dann Daten gesammelt werden, weil wir es nicht verhindern können. Aber dass die wieder gelöscht werden, dass ich die einsehen kann, dass ich sie löschen kann, dass ich verhindern kann, wenn ich es nicht möchte, dass die gesammelt werden. Ich glaube, solche Sachen darüber zu reflektieren zum Beispiel, muss man ja gar nicht an jeden besprechen lassen, aber einfach zu sagen, überlegt doch mal für euch selber, was sind so Sachen, die ihr vielleicht mal in eurem Zimmer besprecht mit Freunden, wo ihr jetzt nicht möchtet, dass das vielleicht zufällig eure Eltern im Account nachschlagen können oder so. Ich glaube, da fällt jedem was ein.
Ja, für mich schließt sich dann daran direkt die Frage an, welche Daten liegen eigentlich zugrunde? Also auf welchen Daten basieren diese Assistenzsysteme und die Algorithmen? Darüber hast du ja auch in der Videolecture gesprochen, Stichwort Bias der Systeme. Also inwieweit sind eigentlich Diskriminierungen in diese Programmierung mit eingeschrieben? Ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein ganz spannendes und wichtiges Thema ist, was im Unterricht stattfinden könnte.
Genau, und auch da ist tatsächlich eine komplett offene Forschungsfrage. Also auch da wissen wir noch gar nicht, wie wir das Ganze verhindern können, weil das Problem ist einfach, die Datensätze, die wir haben, sind biased, ja. Also wir können gar nicht verhindern, dass wenn wir sagen, wir wollen Roboter bauen oder ein Sprachassistenzsystem bauen, was die Polizei unterstützt, dann haben wir da einfach, wenn wir das nur auf den Daten der Polizeiarbeit lernen lassen, haben wir da ganz oft Racial Biases drin tatsächlich. Also
eine rassistische...
Genau, rassistisch zugrunde liegende Daten wie schwarze Menschen werden häufiger kontrolliert zum Beispiel, wenn das System einfach lernt, naja, wer wird denn häufig kontrolliert und deswegen schlage ich auch vor, die Person wieder häufiger zu kontrollieren, dann werden das auch wieder überproportional häufig schwarze Menschen zum Beispiel sein. Und genau sich damit eben auseinanderzusetzen, wie schaffen wir es denn aber, so einen Datensatz zu machen, der jetzt ja diesen Biases nicht unterliegt, ist total schwierig tatsächlich. Und ich glaube, da ist eine Herangehensweise, einfach diversere Teams zu haben. Also wir brauchen Menschen mit viel, viel unterschiedlicheren Ansätzen und Blickwinkeln einfach auch wirklich in diesen Entwicklerteams. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig zu sagen, ne, man stellt sich das immer oft so vor, naja, da sitzen dann irgendwie im Keller, ganz überspitzt gesagt, die Leute, die das irgendwie so runtercoden und dann kommt da am Ende so ein Sprachdialogsystem bei raus. Aber also so ist es leider tatsächlich manchmal wirklich, aber so sollte es eben nicht sein, weil dann passieren nämlich genau solche Sachen wie, dass Alexa, wenn man sie sexistisch beleidigt, sich irgendwie bedankt dafür oder darauf irgendwie so ein bisschen, ja, fast flirtend reagiert. Und genau sowas passiert halt, wenn sich da Leute keine Gedanken über die Implikationen machen. Deswegen brauchen wir einfach viel diversere Teams. Das verstehen Unternehmen zum Glück inzwischen auch ein bisschen mehr und versuchen darauf zu achten. Ich glaube, das ist auch einfach eine Herangehensweise. Und das bedeutet eben, ja, unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Blickwinkel einfach zusammenzubringen.
Aber wie können wir das jetzt tatsächlich im Unterricht thematisieren? Die Zusammensetzung der Programmierteams, die ja eben auch dann die Programmierung mit beeinflussen, wäre ja ein so ein Thema. Also wie können wir eine Sensibilisierung für solche möglichen Diskriminierungen, die in Algorithmen eingeschrieben sind, wie können wir das im Unterricht gut einbringen und wie können wir das im Unterricht aber ja auch veranschaulichen?
Ich glaube tatsächlich ganz genau so, dass man sich das an so einem typischen Beispiel einfach darstellen kann, zum Beispiel über die Daten einfach so Wahrscheinlichkeitsverteilung, ne? Wie viele Menschen, die kontrolliert werden von der Polizei, sind weiß versus schwarz zum Beispiel. Da muss man sich gar keinen Datensatz angucken, da findet man ja zum Beispiel Diagramme, die man sich einfach angucken kann und dann zu sagen, naja gut, ist das jetzt eine faire Verteilung, ist das was wir jetzt unser System weiter vorschlagen lassen wollen zum Beispiel. Oder wenn es eben um geschlechtsspezifischen Bias geht, zu sagen, okay, wer wird häufiger für bestimmte Jobs vorgeschlagen oder bestimmte Jobs eingestellt. Auch da kann man sich eben Statistiken zum Beispiel angucken und sagen, naja, im Prinzip lernen Dialogsysteme auf Statistiken. Also was die machen, ist nichts anderes, als genau solche Statistik zu verinnerlichen. Wenn die schon in irgendeiner Form ein Bias hat, dann ist eben genau die Frage. Das kann man diskutieren. Ist es ein Bias oder ist es kein Bias? Und dann eben auch bestimmte Statistiken angucken und sagen, wo finden wir denn Biases? Oder vielleicht auch, wo habt ihr das schon mal für euch erlebt? Ich glaube auch, dass ja die Klassenzimmer auch sehr divers und ich glaube, da auch unterschiedliche Erfahrungen einfach mitgebracht werden zum Beispiel, die man diskutieren kann.
Ja, genau. Im Grunde ist es ja so, dass diese Systeme aus der Vergangenheit lernen. Oder andersrum, wenn wir also in der Zukunft etwas verändern wollen, müssen wir die Vergangenheit immer mit berücksichtigen, oder?
Und die Frage eben, wie wollen wir, dass die Zukunft aussieht, ist da eben auch eine ganz spannende Frage.
Naja, also diese Frage nach dem Bias, das ist ja nicht nur also eine Frage, die die Maschinen betrifft, sondern da geht es ja auch um, also natürlich um das allgemeine menschliche Handeln. Also wenn man diesen Traum von der Roboterwelt, den wir vielleicht haben, der maschinellen Welt, wenn wir den von der utopischen Seite mal betrachten würde, nicht so sehr von der dystopischen, dann könnte man auch meinen, dass vielleicht in einer idealen Welt ein Bias gar nicht vorhanden wäre, weil es dann die Maschinen sind, die uns eigentlich ganz ohne Vorurteile begegnen.
Genau, absolut. Zumindest wenn wir sagen, dass das sozusagen unsere Maxime ist, die wir anlegen wollen, dann total. Aber auch da ist natürlich die Frage, ich glaube, alle Menschen oder wir brauchen noch bestimmte Kategorien, in denen wir denken, einfach um für uns als Menschen bestimmte Denkmuster einfacher zu machen. Und dann ist genau die Frage, wollen wir eigentlich, dass unsere Roboter uns dabei unterstützen, in diesen Kategorien zu denken, oder wollen wir gerade, dass sie uns helfen, genau darüber hinauszukommen und also uns sowas aufzuzeigen, wenn sowas passiert?
Mir kommt da jetzt noch ein anderer Gedanke dabei, den du auch in deinem Video ansprichst. Weil wenn wir uns quasi aus diesen Prozessen als Mensch rausnehmen, weil wir sagen, die Maschinen sind eigentlich objektiver, was passiert denn dann mit dieser digitalen Unmündigkeit, wie du es in deinem Video genannt hast? Also wenn wir möglichst viel an die Maschinen abgeben, dann entsteht ja, so wie du gesagt hast, oder zumindest die Gefahr besteht, dass diese Denkfaulheit einsetzt. Also wie groß siehst du denn die Gefahr dafür, dass daraus aus dieser Denkfaulheit und aus dieser digitalen Unmündigkeit ein gesellschaftliches Problem für uns wird?
Ich glaube tatsächlich, dass wir es immer mehr zu spüren bekommen, dass Leute viel zu wenig drüber nachdenken. Die sehen die Vorteile von so einem System, wie zum Beispiel sich einen Smart Speaker hinzustellen, weil man damit irgendwie die Musik steuern kann. Aber die überlegen gar nicht darüber, was heißt denn das, wenn es mir die ganze Zeit zuhört. Welche Daten verarbeitet das wirklich? Welche Daten werden aufgezeichnet? Die Leute schauen nicht da rein und gucken mal, wie viel tausende Aufzeichnungen es da drin wirklich gibt, weil sie einfach irgendwie so ein blindes Vertrauen anlegen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen ansetzen, weil es ist total gut, dass wir uns nicht mehr mit allen Funktionsweisen im Detail beschäftigen müssen. Das ist ja auch ein total positiver Schritt, weil es bedeutet, dass Technik für viele Menschen viel zugänglicher geworden ist. Man muss nicht mehr irgendwie Expertin in etwas sein, um etwas benutzen zu können. Das ist total gut. Und das wollen wir auch, dass es so beibehalten wird. Also, dass etwas intuitiv benutzbar ist. Den Schritt wollen wir nicht wegnehmen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, die Neugier der Leute wieder zu wecken. Und ich glaube, das ist eigentlich so der richtige Schritt, ist zu sagen, okay, ich muss nicht jedes Detail verstehen, aber ich bin neugierig, was passiert, wenn ich jetzt mal versuche, mit meinem System, wenn wir uns mal so ein Musikvorschlagssystem, Spotify zum Beispiel, überlegen, was mir so personalisierte Playlists zusammenstellen kann. Was passiert, wenn ich jetzt mal 2 Wochen lang nur ein Musikgenre höre, was ich sonst gar nicht höre? Wie beeinflusst das denn meine Vorschlagsliste? Einfach mal ein bisschen auszutesten, spielerisch. Worauf basiert denn das? Wie schnell ändern sich denn solche Vorschlagslisten?
Ja genau, wenn wir zu Hause über unseren Spotify-Account Kinderlieder uns anhören, dann sehen meine Vorschlaglisten dann auch ganz, also ich sag mal, unterschiedlich aus, was dann über den Algorithmus quasi so reingespült wird.
Genau, und einfach bei sowas anzusetzen und einfach mal zu sagen, naja, ich guck einfach mal rein, was ich mir, was so Google über mich an Daten gesammelt hat oder was ich vor 3 Jahren zu meiner Amazon Alexa mal gesagt habe. Und einfach diese Neugierde daran zu wecken, nicht zu sagen, das musst du jetzt machen, einmal im Monat musst du da irgendwie reingucken und Daten löschen, sondern einfach zu sagen, das ist doch aber spannend, mal zu sehen, wie funktioniert denn sowas. Und na klar werden wir jetzt nicht die Einzelfunktionsweise von allem verstehen können. Aber ich glaube, so ein intuitiver Herangang von, naja, wie anfällig sind denn solche Sachen, wenn ich es mit falschen Daten füttere? So, ich gehe da immer oft so ran, wenn ich ein System ausprobieren will. Was passiert denn, wenn ich unerwartete Daten eingebe? Ja, also wenn ich so im Internet irgendein Formular habe, was passiert, wenn ich da jetzt als Telefonnummer nur eine Ziffer eintrage, kann das sowas erkennen zum Beispiel. Und genauso kann man mit Sprachdialogsystemen eben auch umgehen. Spielerisch einfach mal Grenzen austesten. Und ich glaube, das bringt uns ein bisschen intuitiveres Verständnis. Ich glaube, dann kommt auch ganz natürlich vielleicht so ein gesundes Misstrauen. Ich glaube, wir brauchen wieder ein gesundes Misstrauen. Ich glaube, das kommt am einfachsten aus dieser Neugier auszuprobieren, wie sowas eigentlich funktioniert.
Ja, also ich sehe schon, wir könnten hier eigentlich stundenlang sitzen und darüber philosophieren und sprechen, was für mögliche schulische, unterrichtliche Bereiche so ein Thema hat und naja, wie man damit umgehen könnte. Aber Maike, wenn ich dir so zuhöre, also da bleibt mir dann doch noch eine Frage jetzt zum Thema dieser Sprachassistenzsysteme. Als die das erste Mal aufkam, wie hast du das ausgetestet? Welche Fragen hast du denn Siri gestellt, um herauszufinden, wo die Grenzen des Systems sind?
Ich glaube, ich habe am Anfang, also ich habe es mit Ich hab's lange, glaube ich, einfach gar nicht gemacht, weil mir das einfach zu, weil es mich zu schlecht verstanden hat tatsächlich. Also ganz lange das Gefühl gehabt, ich kann damit gar nicht richtig ausprobieren, weil es so schlecht mich überhaupt versteht, was ich eigentlich sagen will, dass was dann am Ende dabei rauskommt, irgendwie auch totaler Quatsch ist. Aber dann habe ich zum Beispiel angefangen, mir anzugucken, naja, man kann sich ja angucken, was es zum Beispiel transkribiert hat. Also was sind denn die Sachen, wo es mich eigentlich immer schlecht versteht? Und habe dann mal angefangen, ein bisschen zu variieren, wie ich bestimmte Sachen ausspreche, um zu gucken, wie muss ich denn aussprechen, damit es mich besser versteht. Und inzwischen bin ich da, glaube ich, ein bisschen Pro drin geworden, weil ganz oft so, dass irgendwie Leute versuchen, was zu sagen, das irgendwie nicht hinkriegen, gerade auch zu den Robotern, die auch bei uns zum Beispiel auf dem Google-System basieren, was einfach nur das Aufschreiben angeht von dem, was Leute gesagt haben. Und ich weiß inzwischen so gut, wie man bestimmte Sachen aussprechen muss, dass es mich irgendwie total gut versteht. Aber da lernt man ja auch so ein bisschen, okay, sprechen bestimmt, also was, wie spricht es denn offensichtlich die Durchschnittsbevölkerung aus, bestimmte Sachen, aber dann auch, was für Folgefragen kann es beantworten. Inzwischen können ja die Systeme mindestens mal eine weitere Folgefrage beantworten. Da habe ich zum Beispiel ausprobiert, naja, wie lange kann es denn bestimmte Sachen merken, welches Thema wir gerade reden, wie komplex können Nachfragen, das ist einfach so eine simple Frage wie, wer ist gerade Bundeskanzler? Auf wie viele Arten kann ich diese Frage stellen und kriege da trotzdem noch irgendwie die richtige Antwort raus? Und manchmal eben aber auch was daraus zu lernen, welche Antwort es mir stattdessen gibt, um dann versuchen nachzuvollziehen, wie war jetzt vielleicht die interne Logikkette, um da hinzukommen von meiner Frage.
Ganz spannend, wie du dich eben diesen Geräten genähert hast. Eine zweite Abschlussfrage, die uns noch beschäftigt. Würdest du eigentlich empfehlen, dass Schulen in Klassenräumen Sprachassistenzsysteme einsetzen? Also, dass man sie wirklich im Raum dort installiert? Und wenn du dafür bist, was würde uns das bringen? Wäre das etwas, was du dir gut vorstellen könntest?
Ich sehe total den Nutzen da drin, die Lehre insgesamt digitaler und individueller zu machen tatsächlich. Noch nicht unbedingt jetzt einfach eine Alexa in den Klassenraum zu stellen. Ich glaube, das bringt überhaupt keinen Mehrwert. Außer, dass man vielleicht mal sagen kann, man kann sich dann zum Beispiel die Daten angucken, die über Zeit gesammelt werden zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn wir uns so angucken, wo das Ganze hingeht, zum Beispiel gibt es so inzwischen kleine Roboter, die viel individueller zum Beispiel auf Lernunterschiede eingehen können, wo man viel spielerischer zum Beispiel eine Fremdsprache lernen kann, weil man sich mit dem Roboter in einer anderen Sprache unterhalten kann. Das zum Beispiel auch ganz spannend, ne? Wenn man eine Sprache lernen will, einfach mal sein Handybetriebssystem und sein Google, Siri oder was auch immer auf die neue Sprache schon mal umstellen. Das trainiert total die richtige Aussprache tatsächlich. Aber auch bei solchen Sachen kann man, glaube ich, im Unterricht irgendwann total viel Mehrwert daraus ziehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so eine Utopie, wo ich so ein bisschen darauf hinarbeite, zu sagen, ich glaube, es bringt total was, wenn wir irgendwann diese Unterstützungssysteme auf individueller Basis haben, wenn das irgendwie, wenn irgendwann jeder so einen kleinen Buddy in der Tasche hat, sozusagen, der einem weiterhelfen kann dabei, der einem in bestimmten Fächern unterstützen kann, in bestimmten Fächern, wo man vielleicht schon weiter ist, Zusatzaufgaben geben kann, ein bisschen challengen kann und einfach viel individueller als momentan auf eine Lehrperson für eine ganze Klassebasis möglich ist. Als, ganz wichtig, nicht als Ersatz für eine Lehrperson, sondern einfach als Zusatzunterstützung. Und ich glaube, da ist einfach irgendwann noch viel, viel mehr möglich, was, glaube ich, tatsächlich SchülerInnen in der Zukunft total viel weiterhelfen wird.
Also geht's in deinen Augen jetzt gar nicht darum, dass die Schulen jetzt alle loslaufen und ja so Klassensätze von Alexas kaufen, sondern dir geht es eher darum, dass es wichtiger ist zu lernen, wie man diese Dinge programmiert, wie man so ein kleines Assistenzsystem herstellt und dass man einfach ein Bewusstsein für die Funktionsweise erhält. Wir wissen ja auch von dir, dass du nicht nur mit Robotern sprichst, sondern dass du auch etwas ganz Besonderes machst, im Stichwort Sport und Roboter. Vielleicht kannst du uns dazu noch kurz was sagen.
Genau, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass meine Herangehensweise ja wirklich über die Robotik kommt und ich komme aus dem Bereich der fußballspielenden Roboter, also ich bringe Robotern das Fußballspielen bei, ganz andere Art von Algorithmen, die dafür notwendig ist. Unsere Roboter sprechen momentan nur ihre Fehlermeldungen laut aus, tatsächlich. Aber genau, da stecken auch mal ganz viele andere Algorithmen drin, die man sich angucken kann.
Also wir sehen, es gibt in diesem Bereich also noch ganz, ganz viel zu entdecken.
Ja, so sieht's aus. Und Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, auf bald.
Ja, Maike, danke, das war wirklich zauberhaft. Ja, was für eine beeindruckende Persönlichkeit diese Maike, oder Cornelia?
Ja, total. Was mich besonders auch an dem Gespräch noch einmal fasziniert hat, ist, dass Maike uns versucht, dazu zu ermuntern, ein bisschen ein anderes Verhältnis zur Technik einzunehmen. Also eines, das mit Kreativität und Neugier an die Sache herangeht. Und ich finde das total spannend zu sehen, dass es gar nicht so schwer ist, so eine eigene kleine Alexa zu programmieren. Und dass man dafür ja eigentlich nicht nur Kenntnisse aus Mathematik und Deutschunterricht braucht, sondern dass man daran auch aus der Perspektive des Kunstunterrichts rangehen kann, wenn man sich so die Frage stellt, wie eine Alexa eigentlich auch aussehen könnte, wenn sie nicht so bleibt, wie sie vom Hersteller geliefert wird.
Ja, und ich fand auch am Ende Ihre Idee ganz witzig, dass wir alle so einen kleinen Buddy irgendwie in der Tasche dafür hätten, oder? Könntest du dir auch vorstellen, so einen zu haben?
Ja, also total. Du weißt doch selber, wie oft ich den Bus nach Ludwigsfelde verpasse. Und wenn ich dann jemanden hätte, der mir ganz, ganz schnell eine alternative Route vorschlägt, fände ich das doch schon ziemlich praktisch.
Ich befürchte allerdings, selbst die schlauste Programmierung wird die Verbindung nach Ludwigsfelde nicht besser machen.
Es ist wahrscheinlich zu kompliziert, oder?
Wahrscheinlich ist es das. Aber ich würde das auch gern nehmen und müsste aber so erstmal überlegen, das wäre mein erster Schritt zu überlegen, wie nenne ich eigentlich meinen kleinen Buddy in der Tasche dann? Also wie würde meine eigene kleine Alexa eigentlich heißen? Darüber muss ich mal noch nachdenken. Aber jenseits dessen fand ich es auch ganz, ganz spannend nochmal, welche tollen Ideen Maike auch für verschiedene Unterrichtsfächer uns gegeben hat und was für Inspirationen da eigentlich auch in dem Gespräch drin gesteckt haben. Sie merken also, ein Besuch auf der Seite von JWD ist immer lohnenswert und auch mehrfach lohnenswert, weil wir regelmäßig neue Beiträge dort zur Verfügung stellen, die sich mit den Themen Algorithmen oder künstliche Intelligenz beschäftigen werden.
Und wir möchten Sie auch herzlich dazu einladen, bringen Sie sich mit ein, nutzen Sie die Kommentarfunktion unter unseren Beiträgen und teilen Sie uns Ihre Gedanken, Ideen oder auch Meinungen mit.
Und mit dieser Einladung beschließen wir diese Ausgabe unseres Podcasts. Und wir tun das natürlich ganz getreu unserem JWD-Motto: Jut war dit.
Ja, das war's. Tschüss.
Tschüss.
JWD ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Konzept und Moderation: Cornelia Brückner und Christian Richter. Produktion: Christine Schön.